Wo warst du, als du in der 6., 7. Klasse warst?
Tagsüber in der Schule, abends bei Freunden, in den Ferien bei Oma und Opa. Christiane war in dem Alter in Berlin, in Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht, aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers.
Ab 19. Februar. Nur auf Amazon Prime Video.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und Deezer oder hört euch unsere Episoden an auf rollingstone.de auf den Artikelseiten. Arne Wielander und ich starten heute mit einer kleinen 8-teiligen Podcast-Serie, die sich der Neuerzählung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo widmet. Die läuft ab dem 19. Februar bei Amazon Prime an und ist eine Variation des Bestsellers aus den 70er Jahren über Christiane F., der ehemals heroinabhängigen Minderjährigen, die 1981 bereits eine Verfilmung erfahren hat und nun als Miniserie weitererzählt wird. Wir sprechen heute über Inhalte und Interpretation dieser Episoden, die wir vorab schon sehen konnten. Im Mittelpunkt der Serie stehen 6 Jugendliche, die in die Drogen- und Clubszene abtauchen und versuchen, daraus rauszukommen. Protagonisten heißen Stella, Axel, Christiane, Benno, Babsi und Michi. Also mindestens ein Name davon kommt mir bekannt vor aus dem Buch und aus dem Film. Und man achtet natürlich auch ein bisschen über David Bowie. Ich habe immer die ganze Zeit so ein bisschen auf Heroes gewartet. Heroes kommt natürlich auch. Aber was man auch hört, ist Rebel Rebel. Klingt so ein bisschen so wie ein Kind, das brabbelt, aber Rebel ist schnell ausgesprochen. Ein Song von David Bowie aus dem Jahr 1974. Der taucht hier in so einer Art Remix-Form auf. Arne, welcher Song, ob jetzt als Neu-Remix oder in der Originalversion, hat dich am meisten überrascht und erfreut zu hören?
Naja, also hier ist Filmmusik, die nicht dem Soundtrack des Christiane F. Films von 1981 entspricht, sondern der modernistisch ist. Es ist eine atmosphärische Filmmusik, wie man das etwa, ja, man kann schon sagen, aus skandinavischen Thriller- und Krimiserien kennt, überhaupt aus modernen Serien. Der Soundtrack wurde eigens komponiert und verweist schon auf die Besonderheit dieser Serie, die nicht eindeutig situiert ist in den 70er Jahren. Also Buch und Film sind situiert 1976 in Berlin. Bowie-Konzert in der Deutschlandhalle, das hier auch vorkommt. Aber die Musik sowohl im Hintergrund als auch manche Musik, die in der Diskothek dort Sound, die legendäre Diskothek, gespielt wird, ist heutige Musik. Auch genremäßig etwas schwer einzuordnen, aber eigentlich in elektronische, moderne Musik. Und das wird konterkariert mit einigen David Bowie-Stücken, aber eben nicht TVC-15, Station to Station und Stay, die sehr prägend sind für den Christiane F. Film von
Es erhält ja eine Erwähnung. Ne? Es hält ja eine Erwähnung in einer Folge, das dürfen wir erzählen. Es gibt da so eine Art Spielchen zwischen einer Freundin von Christiane und dem neuen Partner der Ehemutter, in dem immer Songs miteinander verglichen werden. Er sich entscheiden muss, Stay oder Changes. Das ist eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Es wird auch viel auf Bowie-Songs rekurriert, die weniger klassisch assoziiert werden mit dem West-Berlin der späten 70er Jahre und Songs wie Stay, die im Film aufgetaucht sind. Ein anderes sehr prominent verwendetes Stück, Sense of Doubt, aus dem Heroes-Album taucht hier ja auch nicht auf, wird aber gut abgefedert durch andere Stücke. Und ich war dann auch so ein bisschen überrascht. Das Geschickte an der Serie ist ja, wie erst einem nach und nach gewahr wird, dass diese Serie zwar oft ästhetisch betrachtet, man kann das an den Kleidungsstücken am ehesten noch deutlich festmachen und an der Klobigkeit der Autos, im Grunde genommen die Spät-70er, Früh-80er behandelt, aber diese Zeitebene doch bewusst offen gelassen ist. Ne? Also man sieht dann da tatsächlich irgendwie einen DJ an seinem Pult stehen, der fast schon so eine gottähnlich Avicii-artige Präsenz dort hat hinter den Turntables. Und ich glaube, dass es auch relativ gut gemacht ist zu sehen, dass man sich ja nicht darauf einschießen darf, das muss jetzt alles so aussehen wie in den 70ern, sondern dass tatsächlich in verschiedenen Imaginationsebenen dann auch gespielt wird. Ne?
Ja, also der DJ legt elektronische Musik auf, beinahe Techno, und es wird so getanzt, wie heute getanzt wird. Zugleich gibt es dann aber einen Luftgitarrenwettbewerb, weil Karten verlost werden in der Diskothek für das Bowie-Konzert eben in der Deutschlandhalle, die es heute nicht mehr gibt, die in den 70er Jahren der Ort für das Bowie-Konzert war. So, da wird Suffragette City gespielt, die Jugendlichen bewegen sich dazu. Also man kann sagen, es ist eine Art von Surrealismus, es ist offen gehalten, um welche Zeit es sich handelt. Man hat den Zeitbezug, der deutlich erkennbar ist an der Kleidung, an den Wohnungseinrichtungen, an den Autos, an den Polizisten, die herumlaufen. Also an manchem. Übrigens auch Telefone, da sagte man Bakalit-Telefone mit Wählscheibe und dergleichen. Smartphone.
Kennt ich gar nicht den Begriff. Interessant.
Ja, vielleicht ist das sogar sind das ältere Telefone, Bakalit-Telefone. Aber man sieht diese auch grauen Apparate mit der Wählscheibe und sehr auch prominent ins Bild gesetzt. Eben keine Smartphones, keine moderne Kommunikation. Und insofern muss man hier von Anachronismen sprechen, die absichtlich gesetzt sind. Annette Hess, die Drehbuch-Head-Autorin, gibt andere Autoren, aber Annette Hess hat Kudamm 56 geschrieben und dann die Nachfolgeserie. Philipp Kadelbach ist bekannt als Regisseur von Hindenburg, hat einen Zweiteiler gedreht mit großer Besetzung vor einigen Jahren, heute kann man auf den Streaming-Plattformen anschauen. War damals, glaube ich, im ZDF. Oliver Berben, prominent als Großproduzent von sogenannten Event-2-4-Teilern. Und sie haben das umgesetzt, eben nicht mit dem Ziel, den Film von Ulrich Edel von 1981 zu wiederholen, sondern etwas entgegenzusetzen, einerseits zu modernisieren, andererseits bei einer Erzählzeit von, nahezu 7 Stunden, glaube ich, die Handlung auszuweiten, um Nebenstränge zu erweitern, die Figuren genauer zu zeigen. Und
Das bietet natürlich große biografische Möglichkeiten. Also es war von vornherein ein Ziel der Showrunner gewesen, die Geschichte nicht allzu sehr nur auf Christiane F. zu fokussieren, sondern auch ihre Freunde. Und das macht sich halt in diesen Biografisierungen auch sehr gut deutlich, um vielleicht auch Symptome oder Ursachen der Drogensucht zu skizzieren. Ihre Freunde sind nämlich alle sehr unterschiedlich. Es gibt Babsi, gespielt von Lea Drinder, die aus einem sehr behüteten und reichen Elternhaus stammt und dort ausbricht. Das sieht mir so ein bisschen aus nach West-Berlin-Zehlendorf, aber das wird, glaube ich, nicht weiter irgendwie genannt. Es gibt ihren Freund, es gibt Christiane F.'s Freund Benno, gespielt von Michelangelo Fortuzzi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist ja italienisch, der sich selber verkauft, zum Strichjungen wird, anfangs, weil er Geld für die Operation seines Hundes benötigt. Also es wird versucht zu erklären, wie jemand aus Geldnot da hineinrutschen kann oder weil ihm zu viel Geld zur Verfügung steht, aus reiner Langeweile dann das Abenteuer sucht und dann da hineingeht.
Ja. Christiane F. Leidet darunter, dass der Vater von der Mutter eigentlich herausgeworfen wird und in einer Datsche wohnt. Die Mutter hat einen neuen Freund, der dann in der Wohnung ist. Handelt sich ja hier um ein 13-jähriges Mädchen, das naturgemäß schulpflichtig ist, dann in der Diskothek Tabletten entdeckt, ersten Aufputschpillen, die sie nimmt. Und dann sieht sie das andere Heroin schnupfen und will das auch probieren und tut es dann. Dann gibt es Stella, gespielt von Lena Ozendowski, die deren Mutter Alkoholikerin ist, kommt aus dem Sanatorium zurück, aber will wohl das Sekt trinken nicht lassen. Und also auch schwierige familiäre Verhältnisse. Und alle rutschen, ohne dass es so pathetisch geschildert wird, allmählich durch die Musik, durch die Diskotheken, durch die Jungs und durch den Ennui, die Langeweile in der Gropiusstadt-Siedlung und durch die familiären Verhältnisse in eine dann schließlich eskalierende Drogensucht, die bei allen zur Verelendung führt. Die Eltern suchen sie immer mal wieder, laufen durch die Stadt und versuchen über die Strichjungen am Bahnhof Zoo die Kinder zu finden. Es gibt auch Entzugskuren, es gibt Beratungen, es gibt ein Christiane F. Fährt zu den Großeltern aufs Land, wo sie wohl als Kind Zeit verbracht hat und ist dann auf einem Bauernhof und lernt dort die Provinzjungen kennen, fremdelt dort naturgemäß und fühlt sich auch dort nicht wohl, bricht dann aus der Entzugsklinik aus, ist dann wieder in Berlin und aber sehr selten zu Hause. Die Mutter verzweifelt, schlägt sie plötzlich. Ja. Es gibt einen ganz, schmierigen Burschen, der sowohl mit Stella, mit Babsi und nebenher auch mit Christiane, der ihnen Unterschlupf gewährt, der sie sogar mit Drogen versorgt, der immer auf kleine Handreichungen und erotische Sensationen hofft, die manchmal...
Das ist ja lustigerweise der Mann aus der Zoo-Handlung. Ne? Ja. Also man sieht den Zoo ja, das ist ja eine Sache, die lustigerweise für jemand, der nicht in Berlin lebt, gilt der Bahnhof Zoo nicht als etwas, das mit einem Tiergarten oder einem Zoo assoziiert wird. Das war schon beim Film so, von 81, das war schon beim Buch so, von Kai Hermann. Ja. Und das ist auch jetzt bei der Serie so, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das klingt immer so ein bisschen so, als wären die Menschen die Zootiere, die man dort beobachten kann. Aber es gibt ja tatsächlich, das weiß vielleicht gar nicht, es gibt tatsächlich den Zoo und geschickterweise wird über den echten Tiergarten, also da, wo die Tiere drin sind, überhaupt nicht über berichtet. Deshalb gibt es bisher lustigerweise auch diesen Tierhändler und gibt es manchmal Verweise mit Tieren, wie zum Beispiel, was man mit Zuchthunden anstellt und so weiter. Ich würde in dem, weil du gerade die Eltern erwähnt hast, hier werden auch mal die Eltern halt mal vorgestellt und die Hilflosigkeit der Eltern. Ich finde ja Sebastian Ozendowski ganz toll, der Schauspieler, der Christiane F.'s Vater spielt, den überforderten Hayopai. Also eigentlich auch so ein junger Mann, also seine Rolle überhaupt nicht gewachsen, wahrscheinlich auch sehr jung Vater geworden. Die Altersabstände zwischen Christiane F. und ihm dürfen nicht allzu groß sein. Er ist mir zuerst aufgefallen in Lichter, ne, den von 2003 von Hans-Christian Schmidt, einem der besten Filme von ihm, finde ich. Da spielt er einen Zigarettenschmuggler. Und Sebastian Ozendowski hat... Ich habe es lustigerweise letztens auf Netflix gesehen, weil der Film dort hinzugefügt wurde nochmal. Mm. Hat tatsächlich auch im letzten Film von Peter Weir mitgemacht, The Way Back. Mm. Da spielt er aus dem Gulag ausgebrochenen Flüchtling. Naja, auf jeden Fall, Sebastian Ozendowski macht auch mit, der spielt Christiane F.'s Vater. Ne? Und er ist genauso wie ihre Mutter halt auch total von dem Thema Drogen auch überfordert. Ne? Also die wissen gar nicht, was das ist. Die können sich nicht vorstellen, dass Leute sich eine Spritze setzen. Dass es um Heroin geht, eine der härtesten Drogen.
Ja, also davon haben die Erwachsenen dort keine Vorstellung. Sehr wohl rauchen sie die ganze Zeit, wie auch die Mädchen übrigens rauchen, sowohl in der Wohnung als auch in der Öffentlichkeit. Bei 13-Jährigen erstaunlich, aber das wird auch von den Erwachsenen selbstverständlich hingenommen. Es ist eigentlich so eine Cock-Berliner Welt zwischen Kneipen, Kellnern. Es gibt am Bahnhof Zoo eine Art Kantine, ein großes Restaurant, wo sie manchmal sitzen. Es wird immer auch schon mal am Vormittag gezwitschert, mal ganz zu schweigen von dem Tierhändler, der selten in der Zoohandlung ist, der Christiane Efter beschäftigt hat. So hat sie ihn eigentlich kennengelernt und die anderen Mädchen sind ihm da auch begegnet. Denn das ist ein ganz schmieriger, schmerbäuchiger Bold, der die Mädchen ausnutzt. Dabei ist er sogar bemitleidenswert. Es gibt eine Szene, in der sogar, als Christiane sich versteckt hat in der Datsche ihres Vaters, zu ihr kommt, ihr Drogen bringt und sein Lohn ist, dass er eine von ihr getragene Unterhose, einen Slip einfordert. Und der wird davongeweht vom Berliner Wind und möglicherweise sogar über die Mauer. Ne?
Das ist ja übrigens auch eine lustige Sache, ne? Diese Datschen-Geschichte. Ich finde, dass die Tatsache der Datsche und die Tatsache, dass es innerhalb einer Großstadt die Datsche gibt, die wahrscheinlich sogar noch in der Nähe von Gleisen liegt, so wie es tragischerweise oft der Fall ist. Ich finde, dass es gut ist, dass sowas gebracht wurde, ne? Dass ihr Vater in die Datsche ziehen muss. Also es gibt doch relativ viele Schauplätze und viele Berliner Eigenheiten und viele Lebensgewohnheiten, der sie sich stellen müssen, die hier untergebracht wird, ne? Also ich erinnere nur mal, ich hatte es vorhin gerade mal erwähnt, an diese urkomische Situation, als die Hunde sich paaren müssen, auch angeleitet von ihrem Vater. Und da ist diese Idee kommt, dieser Flucht. Ne? Und die Frage ist, was ist da eigentlich besser? Sollte man weiter im Plattenbau wohnen bleiben, so wie Christiane F. und ihre Mutter? Oder bedeutet die Flucht in diese beengte Datsche, in der ihr Vater dann letzten Endes auch eine Freundin aus Thailand mitbringt, eine neue Freundin, dann nicht doch den wirklichen Abstieg?
Ja, na, er begreift es nicht so und mit der asiatischen Frau, die das Deutsche nicht mächtig ist, versucht er sich dann behelfsmäßig auf Englisch zu verständigen. Das beherrscht er nicht gut. Er muss sie sogar verstecken, als dann seine Frau oder Ex-Frau zu Besuch kommt, wird in den Schrank gesperrt. Also das ist Kleinbürgertum, eben dargestellt von diesen Plattenbauten. Oder Gruppe Stadt war ja als großes Wohnprojekt in den 60er Jahren gegründet worden und entwickelte sich dann eben zu dem Horror der 70er Jahre, sogenannten Wohnsilos. Und man sieht also diese Wohnung, da die Hauseingänge und die Aufzüge, wie etwa auch in dem Christiane F. Film, sehr realistisch gezeigt. Die Zoohandlung ist dort auch in so einem Bau und man sieht die Datsche als den Fluchtpunkt für den Kleinbürger, der da Hunde züchten will und alles so sehr kleinbürgerliche Vorstellungen. Auf der Suche nach Christiane F. bietet er dann einem Stricher am Bahnhof Zoo 100er dafür, dass er sich umschaut und sie findet und er ihrer habhaft werden kann. Und er reißt den Hunderter dann durch und hält ihm dem Strichjungen vor die Nase. Du bekommst die andere Hälfte, wenn du mir Christiane bringst. Mhm. So, also das sind alles auch Genrebilder, die Verzweiflung der Eltern illustrieren und sind darin auch sehr realistisch. Es gibt auch Momente der Enthemmung, also der Freude der Jugendlichen, der Kinder, muss man sagen, die eigentlich in...
Wird euch das Alter der Kinder eigentlich irgendwann
nein,
angesprochen?
Es wird nicht, ich bin mir nein, nicht so richtig es sicher. Wird nicht genau gesagt.
Es gibt den Moment der Periode, die einsetzt, aber es wird, glaube ich, ansonsten nur so von so einer generellen Jugendlichkeit gesprochen, ne? Also dazu passt ja auch, ich frage mich mal die ganze Zeit, wir gehen ja ab und zu immer, wenn wir uns mal privat unterhalten und so weiter, auch mal lustige Werbesprüche durch. Vielleicht spielt das Ganze ja auch deshalb in der Gropius-Stadt, hat damals schon eine Gropius-Stadt gespielt, weil sich damals auch die Gropius-Passagen vielleicht ja ungewollt, unbewusst an Christiane F. orientiert haben, denn der Werbespruch der Gropius-Passagen trägt ja den großartigen Titel Erklären kann man das nicht. Und das...
Erklären kann man das nicht?
Ja, die Gropius-Passagen haben sich damals, ich weiß nicht, wann die drauf gekommen sind, diesen großartigen Claim gegeben, erklären kann man das nicht. Naja, vielleicht kann man das Leben da ja auch nicht erklären, ich weiß es nicht. Ne? Also es soll es nicht abwertend klingen, aber es muss ja einen Grund geben, warum sich die Gropius-Stadtpassagen diesen Claim gegeben haben, erklären kann man das nicht.
Ja.
Das bezieht sich natürlich weniger auf die Figuren, die dort leben, die können ja alle erklären, warum sie hineingerutscht sind. Es gibt ja so einen Cause-and-Effekt, der ja ziemlich deutlich ist. Das ist ja, es wird ja klar gemacht, warum jemand überhaupt so abrutschen konnte. Ne?
Ja, also Gropiusstadt war eine gute Idee zu der Zeit und als Gropius es plante und als es eingeweiht wurde und in den 70er Jahren war es dann keine mehr so gute Idee. Man kennt es heute aus Four Blocks, einer anderen Serie, die bei Netflix, glaube ich, zu sehen ist. Und da wird natürlich das Drogendealer-Milieu gezeigt, möglicherweise etwas fragwürdig. Das wird ja soziologisch nicht genau ausgeführt, aber es gibt zum Beispiel auch ein Bildungsgefälle. Es sagt einmal Christiane, die glaubt, Abitur zu machen. Gut, bei einer 13-Jährigen auch erstaunlich, ist noch lange hin. Aber ne, und Lena Ostendowski als Stella hat diese Aussicht, glaube ich, nicht oder ist schon tiefer gefallen oder geht gar nicht aufs Gymnasium. Während Babsi eigentlich privilegiert ist und ich glaube, sie lebt doch bei der Großmutter, oder?
Ja, ich muss das ehrlich sagen. Großmutter. Das ist die Sache, ich muss da mal reingucken. Es gibt zwei ältere Damen dort in dem Haushalt, die sie drangsalieren oder sie fühlt sich durch sie drangsaliert. Sie muss diese Klavierstunde vorführen, auf die sie keine Lust hat. Hat ansonsten ein sehr schönes Zimmer, aber flüchtet immer aus dem Fenster und geht auch einmal auf die Brücke.
Ja, das ist also die andere Frau, ist möglicherweise die Tante. Das habe ich nicht genau begriffen, aber die ältere Frau ist die strenge Frau und naturgemäß auch vornehme Frau, die dann einen Herzinfarkt erleidet, aber das überlebt. Die ist die Zuchtmeisterin, die möchte, dass die Tochter, die kurzhaarige Blonde von Lea Drinder gespielte, dass sie natürlich am Klavier brilliert. Und sie muss dann vorspielen während einer Veranstaltung. Party kann man gar nicht sagen, sondern da stehen dann die Erwachsenen, die alten Leute und erwarten, dass sie jetzt die Etüde da vorträgt. Und dann haut sie auf die Tasten oder was soll der Scheiß? Ich mach das nicht dreht durch. Und das ist eigentlich der Bruch mit ihrer Herkunft und von da an lässt sie sich treiben, vielleicht sogar extremer als die anderen. Wir wollen in den nächsten Folgen sprechen mit Philipp Kadelbach, dem Regisseur, mit dem Produzenten Oliver Berben, mit Lea Drinder und mit Lena Ostendowski und Annette Hess, der Head-Autorin. Also schalten Sie demnächst wieder ein, wenn wir die Interviews führen und dann über die Schauspielerin Jana McKinnon, habe ich vergessen, die Schauspielerin, die Christiane F. verkörpert.
Und du hast noch eine Sache vergessen, Arne. Wir widmen uns in einer weiteren Folge auch noch der Musik der Serie. Wir haben es am Anfang kurz angerissen heute, David Bowie natürlich. Wir widmen uns der Musik der Serie und der Musik des Films.
Das auch.
Das auch noch, aber das kommt dann alles beim nächsten Mal. Lasst euch überraschen.
Ja, vielen Dank. Bis dahin.
Ja, bis bald. Tschüss.